Das sind die stärksten Hinweise, also bislang die stärksten Hinweise auf biologisches Leben außerhalb des Sonnensystems. Und das ist natürlich so, boah, Schlagzeile, Schlagzeile, ja, Schlagzeile. Genau. Und das ist halt schon ganz schön krass. Also ich meine, wir sagen ja immer, es gibt keinen Planet B. Und es ist schon wirklich, wirklich bemerkenswert, wie wenige von den Exoplaneten, die wir entdecken, überhaupt so ähnlich sind wie die Erde. Und wir haben bislang auch noch keinen Kontakt gehabt mit irgendwelchen außerirdischen Lebensformen.
Das ist ja so ein bisschen, nein, Spaß, das ist ja so ein bisschen umstritten.
Ich möchte mich da gar nicht drauf einlassen auf diese Diskussion. Was los Wissenschaft? Der Podcast mit Dr. Lisa Ringener und Dr. Jan-Philipp Rudloff.
Hey ihr da draußen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was los Wissenschaft. Ich bin Jan, bei mir ist Lisa. Hallo Lisa.
Hallo Jan.
Lisa ist Physikerin, ich bin Psychologe und wir sprechen hier mit Leuten aus der Wissenschaft über ihr Leben, aber auch über ihre Themen. Das machen wir immer abwechselnd mit und ohne Gäste und heute sind wir nur zu zweit.
Genau.
Lisa, wie geht's dir denn?
Ja, mir geht's gut. Es ist sonnig. Mir fast ein bisschen schon zu heiß, das ist immer so. Ich beschwere mich dann, dass es nicht warm genug ist und dann ist es mal über 25 Grad und ich sage, es ist viel zu heiß.
Richtiger Eimer.
Ich bin richtiger Eimer, ich bin auch richtig norddeutsch. Ich kann über 27 Grad ist bei mir eigentlich auch Feierabend mit dem Wohlfühlen.
Aber gut, das ist bei mir aber auch die Grenze. Also so absolute Wohlfühltemperatur zwischen 18 und 23 oder 24 Grad, das ist wirklich, oh. Sage ich dir auch die ganze Zeit, da sage ich jede halbe Stunde, es ist so perfekt, das Wetter, oder? Und alles darüber ist so, boah.
Ja, ja. Und dir so?
Ach, mir geht's eigentlich auch ganz gut. Wie gesagt, das Wetter ist super. Ich sitze hier direkt vor so einer Fensterfront, kann rausschauen. Alles super. Ich habe einen Kaffee hier. Ich bin einfach nur ready für deinen kleinen Vortrag heute.
Ready für ein kleines bisschen Input, ja.
Yes.
Ja, heute geht's um eigentlich nicht so was Kleines, sondern etwas sehr Großes.
Und zwar geht's heute um. Sehr gut.
Und zwar geht es heute um Exoplaneten. Was das ist, werden wir auch noch gleich erklären. Also es geht um Planeten, um Sterne, um Aliens, Jan. Mhm. Glaubst du an Aliens? Direkt eine einfache Frage zum Einstieg.
Also Aliens im Sinne von so ein komischer, riesiger Kopf und so grüne Schlabberarme und so riesige Augen. Nein.
So E.T., ja.
Ja, so, an sowas nicht. Oder so dieses Alien-Emoji, an sowas nicht.
Ja.
Aber seit ich mal so eine, also ich kenne mich mit dem Thema überhaupt nicht aus, aber es ist ein Thema, was ich total interessant finde. Ich kenne mich nur einfach überhaupt nicht aus. Meistens kennt man sich auch ein bisschen aus mit den Themen, die man interessant findet, aber das ist jetzt in dem Fall nicht der Fall.
Wie äußert sich dein Interesse denn?
Ich freue mich total auf die Folge. Ich höre dir jetzt total gerne zu. Ich habe mir auch irgendwann mal ein Buch über Astrophysik gekauft. Mhm. Das hieß Astrophysics for People in a Hurry. Also Astrophysik für Leute, die es eilig haben. Und ich habe es ja eilig, weil ich wahnsinnig busy bin. Deswegen ist das Buch perfekt. Nee, und da wurde mal so die Ja, das ist keine Berechnung, aber da wurde so gesagt, das von Neil deGrasse Tyson, ich glaube, der leitet das Planetarium in New York oder so. Irgendwie so ganz bekannter.
Ein sehr bekannter, ganz bekannter Wissenschaftskommunikator.
Genau. Und der meinte, bei der Anzahl an Galaxien, die es gibt und der Anzahl an Planeten, die in diesen Galaxien dann drin sind, ist es eigentlich mathematisch unmöglich, dass wir, oder es grenzt an Unmöglichkeit, dass wir der einzige bewohnte Planet sind, so hier auf der Erde.
Ja.
Das wäre eigentlich mathematisch so unwahrscheinlich, dass man davon ausgehen muss, dass es nicht sein kann.
Ja, das ist sehr schön, dass du es ansprichst. Weil das ist, weil das, was du ansprichst, greift ins sogenannte Fermi-Paradoxon, was du gerade gesagt hast. Aber da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Also du glaubst, seitdem Neil deGrasse Tyson das gesagt hat, glaubst du, dass es Aliens gibt? Also irgendeine Art von außerirdischer Lebensform.
Genau, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir nie in Kontakt treten werden. Auch genau aus demselben Grund, weil es eben so ein riesiges, weil es so das Universum so riesig ist.
Ja. Bist du ein Fan von Science-Fiction-Filmen?
Teilweise ja. Also über Star Wars haben wir ja schon geredet, wenn das auch da so reinfällt.
Ist kein Science-Fiction, meiner Meinung
nach. Ist kein Science-Fiction? Okay. Nee. Du meinst eher sowas, gib mal ein Beispiel.
Also ich habe gedacht, was sind meine Lieblings-Alien-Filme? Und da dachte ich dann sowas an sowas wie Arrival und Annihilation. Ich weiß nicht, ob die Arrival jetzt kennt man, glaube ich, schon. Annihilation ist, glaube ich, vielleicht noch ein bisschen unbekannter. Ich weiß es aber nicht so genau.
Genau, Annihilation, wenn der noch ein bisschen unbekannter ist, ist der mit Natalie Portman, glaube ich, in der Hauptrolle.
Ja, genau.
Und der Film ist wirklich der absolute Shit. Und auch extrem gruselig und verstörend. Aber der ist ja, wirklich der toll. Ist wirklich, ich habe den so gerne gesehen. Ja.
Und Arrival auch. Ja, weil es nämlich ein Alien, Arrival und bei Annihilation auch Aliens, die nicht aussehen wie das Alien-Emoji, sondern ganz anders. Und das ist irgendwie ganz interessant. Auch sehr gut wollte ich noch eine Empfehlung aussprechen für Three Body Problem. Ist jetzt gerade ein bisschen bekannt geworden, weil es auf Netflix eine Serie gab letztes Jahr. Da habe ich übrigens auch beim Couchwischen wischen da war ich beim Couchwissen von Arte mit Cedric Engels, mit Dr. Watson und habe da über die Serie gesprochen, wenn das irgendjemand interessiert.
Packen wir mal in die Shownotes.
Ist eine coole Serie. Packen wir mal in die Shownotes, genau. Ist eine coole Serie, aber die Bücher habe ich danach alle gelesen.
Ja, das ist krass.
Und die sind sehr, sehr gut.
Ich habe nur eins hier und ich habe nur die ersten 100 Seiten gelesen, weil ich das Gefühl hatte, das ist ja genau das, was in der Serie passiert. Was ja eigentlich
das
cool
stimmt,
ist,
aber es gibt ja noch zwei Bücher.
Ja, voll. Aber das war mir irgendwie dann zu nah dran. Ich hatte dann gerade erst die Serie gesehen, fand die Serie super und dann das Buch war dann irgendwie gefühlt das genau dasselbe, nur ein bisschen detaillierter. Und dann dachte ich irgendwie so,
Gut, warum reden wir über diese ganzen Sachen gerade? Wir reden jetzt nicht nur über unsere Lieblings-Sci-Fi-Filme, obwohl ich das auch sehr gerne machen würde, weil ich liebe Sci-Fi-Filme. Es wurde schon vor einigen Jahren ein Planet entdeckt, auf dem eventuell Leben möglich sein könnte. Mhm. Und jetzt Mitte April gab es eine neue Studie, die ihrer Meinung nach den stärksten Beweis für Leben außerhalb vom Sonnensystem gezeigt haben soll.
Mhm.
Ja, die Diskussion ist direkt gestartet und sehr hitzig geworden. Und es ist nicht ganz klar, oder es ist eigentlich schon klar, dass sich diese Behauptung nicht halten lassen wird, aber es werden auf jeden Fall neue Messungen kommen. Also es könnte immer noch sein, dass dieser Planet wirklich Leben hat. Und das wäre natürlich super, super krass. Mhm. Und da wollen wir heute ein bisschen drüber reden, was eigentlich diese Studie gezeigt hat und was die Kontroverse ist und was das für ein Planet ist. Und überhaupt, wie findet man Exoplaneten? Wie findet man andere Planeten?
Mhm.
Und ich will mal anfangen, damit zu erklären, ich habe schon am Anfang das Wort genannt, was eigentlich ein Exoplanet ist. Ein Exoplanet ist einfach nur ein Planet, der nicht in unserem Sonnensystem ist.
Also Jupiter, Mars, Saturn, das wären alles keine Exoplaneten, sondern?
Genau, das sind Planeten.
Das sind Planeten. Paneten. Heißen Paneele. Die Endopaneele? Endoplaneten?
Endopaneele. Keine Ahnung.
Heißen die okay.
Weiß ich nicht.
Ja.
Ich möchte noch mal dazu sagen, das sage ich ja immer, wenn ich eine Folge mache, ich bin keine Astrophysikerin. Ich habe aber Astrophysik in der Uni gemacht, aber das ist schon sehr lange her und ich habe nur eine Vorlesung gehört. Und eine Beobachtung habe ich sogar gemacht.
Okay. Oh wow, okay. Was war die Beobachtung?
Die Beobachtung war, es ist zu wolkig und wir müssen wieder runterfahren.
Okay.
Um 2 Uhr morgens.
Ah ja.
Ja. Ja. Aber ich war da.
Ja, sehr gut.
Das möchte ich mal sagen. Genau. Genau. Diese Exoplaneten, davon gibt es wahrscheinlich Millionen, also Milliarden. Man weiß natürlich nicht, wie viel es genau gibt, aber es gibt, wie du schon erzählt hast, wie Neil deGrasse Tyson schon meinte, es gibt Millionen von diesen Planeten. Wir haben verschiedene Methoden, um diese Planeten zu finden. Es gibt eigentlich zwei, die so am bekanntesten sind und am häufigsten eben Resultate bringen. Und die wollte ich ganz kurz vorstellen. Das eine ist die Transitmethode und das andere ist die Radialgeschwindigkeit.
Mhm.
Und bei der Transitmethode, das ist eigentlich, also das kann man sich sehr gut vorstellen. Also stellt euch mal vor, ihr seht einen Stern, also ihr seht in den Nachthimmel rein und ihr seht einen Stern.
Mhm.
Und ihr seht, dass der Stern dunkel wird.
Mhm.
Ja, und das hat natürlich atmosphärische Gründe hier auf der Erde, aber wenn sich das ein Teleskop anschaut und es wird immer periodisch zu einer bestimmten Zeit, bedeutet das, also immer wieder zur gleichen Zeit dunkel um den auf diesem Stern, also der wird immer zu einer bestimmten Zeit wieder dunkel und dann wieder heller, dann ist das ein Indiz dafür, dass es einen Planeten gibt, der um diesen Stern rumkreist und sich sozusagen vor den Stern davor schiebt. Also der Stern leuchtet normalerweise auf uns zu, also sein Licht erreicht uns durch den ganzen Weltraum und wir können den mit unserem Auge oder mit einem Teleskop beobachten. Mhm. Und wir sehen dann aber, dass der periodisch, also immer mal wieder, dunkel wird und dann wieder heller. Ja. Und das ist eben eine Möglichkeit, um zu erkennen, dass da ein Planet rum schwirrt, der ihn immer zu einer bestimmten Zeit dann dunkel werden lässt und wieder heller werden lässt. Weil der Planet ist ja auf einer Umlaufbahn. Das heißt, der Planet kommt immer zu festen Zeiten vor seinen Stern. Mhm. Und dann wieder dahinter und dann wieder davor und so weiter und so fort. Das Problem, das große, große Problem von dieser Transitmethode ist, dass man nur einen ganz kleinen Teil von Exoplaneten ja überhaupt entdecken kann, weil die Planeten müssen ja eine Umlaufbahn haben, die so geht, dass der Planet sich vor den Stern, also zwischen der Erde und den Stern schieben kann.
Ja.
Also es gibt natürlich ganz viele Planeten, die kreisen, also das ist ja nicht vorgegeben, in welcher Ebene die sich sozusagen bewegen. Mhm. Das heißt, das ist nur ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz, den wir da wirklich nur beobachten können auf diese Art und Weise. Also total coole Methode und ist auch die gängigste Methode, hat auch die meisten Exoplaneten bisher gefunden. Mhm. Und es gibt auch Weltraumteleskope, die genau dafür ausgelegt sind, um Exoplaneten mit der Transitmethode zu finden. Aber das ist eben ein Nachteil, dass sich der Planet, der Stern und das Objekt, was den Stern beobachtet, in einer Ebene befinden müssen.
Ja, macht Sinn. Mhm.
Genau. Was natürlich auch cool ist, man kann direkt die Umlaufzeit des Planeten messen. Also man sieht ja, okay, alle 30 Tage wird dieser Stern dunkel. Das heißt, der Planet hat eine Umlaufzeit von 30 Tagen. Mhm. Und was auch ganz toll ist, dass, da kommen wir auch später noch zu, ist, dass die Atmosphäre von dem Planeten direkt gemessen werden kann. Weil das Licht von dem Stern geht durch die Planetenatmosphäre durch, wenn der Planet praktisch vor dem Stern steht. Und die Atmosphäre des Planeten kann eben bestimmte Anteile des Lichts von dem Stern absorbieren. Und das hat man vielleicht schon mal gehört, dass bestimmte Elemente oder bestimmte Stoffe in der Atmosphäre eine bestimmte charakteristische Absorption oder Emission haben. Also die wollen immer ein bestimmtes Licht einer bestimmten Farbe oder Wellenlänge, wie es bei uns heißt, aufnehmen.
Und also Absorption ist Aufnahme, Emission ist Ausstoß.
Genau. Und wenn man eben sieht, man guckt sich da das also an, was für ein Licht kommt da von dem Stern. Und da sieht man so, oh, komisch, bei genau dieser Farbe sehen wir auf einmal gar kein Licht, obwohl ja eigentlich da was sein sollte. Dann kann man davon ausgehen, dieses Licht wird zum Beispiel von Wasserstoff absorbiert. Dann kann man davon ausgehen, dass in der Atmosphäre des Planeten Wasserstoff ist.
Ja, okay. Genau. Interessant, dann schließt man ja bei beidem nur so indirekt auf Eigenschaften des Planeten. Also nur dadurch, dass man das Licht vom Stern beobachtet, kann man dann darauf schließen, dass da ein Planet sein muss. Und nur indem man das Licht untersucht, je nachdem, welche Bestandteile noch drin sind, schließt man darauf, wie die Atmosphäre sein muss von dem Planeten. Also man schließt in beiden Fällen so indirekt drauf.
Genau, also das Problem ist natürlich, dass wir nicht hinfliegen können meistens. Also wir können halt nicht uns das selber anschauen. Und ein Planet leuchtet nicht. Das heißt, man muss den Stern sich anschauen. Mit der zweiten Methode ist es nämlich auch so, also wird es auch über den Stern festgestellt, dass die Methode der Radialgeschwindigkeit und bei dieser Methode braucht man einen sogenannten Spektrographen. Da habe ich schon so ein bisschen, versucht, um dieses Wort rum zu fahren, ums Spektrum, aber wir erklären es jetzt so Schritt für Schritt.
Ach, Lisa redet so viel Englisch und das ist ja Step by Step.
Ich weiß, tut mir leid. Also ein Spektrum ist das Licht, was ein Stern aussendet. Also zum Beispiel jetzt unsere Sonne hat ein Spektrum, das hat man vielleicht auch schon mal gehört. So Spektrum, es gibt das sichtbare Spektrum, das sind eben die Farben, die wir erkennen können. Und darüber hinaus sendet die Sonne ja auch noch Infrarotstrahlung aus und UV-Strahlung und so weiter und so fort. Also das alles, was daher kommt, ist eben, das nennt man das Spektrum. Ein Spektrograph kann eben das Spektrum eines Sterns, also das Lichtspektrum eines Sterns, aufnehmen und in die Bestandteile aufspalten. Das heißt,
wie ein Prisma.
Wie ein Prisma, genau, das ist wie ein Prisma. Und wie hilft jetzt der Spektrograph dabei, einen Exoplaneten zu entdecken? Also ein Planet kreist ja um einen Stern oder um mehrere Sterne, vielleicht sogar um drei. Da sind wir wieder bei Three-Body-Problem.
Okay.
Und der Planet wird von dem Stern angezogen und so auf eine Umlaufbahn gebracht. Also der Planet dreht sich eben um einen Stern. Aber der Planet übt auch eine Gravitation aus auf den Stern. Also es ist jetzt nicht nur der Stern, der den Planet anzieht, sondern der Planet zieht auch den Stern ein bisschen an. Das ist natürlich eine viel, viel kleinere Kraft, aber trotzdem gibt es diese Anziehung und der Stern wackelt dann so ein bisschen hin und her. Also der hat so eine leichte Bewegung auch, dieser Stern. Und dieses Wackeln ändert die Frequenz des Lichts, das vom Stern ausgesendet wird. Hast du schon mal vom Doppler-Effekt gehört vielleicht?
Ja, das ist dieser Effekt, dass wenn ein Krankenwagen mit Sirene vorbeifährt, dann verändert sich das, der Ton verändert sich eigentlich nicht, aber für dich hört er sich anders an, sobald der Krankenwagen vorbeigefahren ist.
Genau, genau. Also es ist dieses charakteristische wii, 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 wenn er vorbeigefahren
ist.
Also es wird erst höher. Ja, danke. Es ist erst höher und dann tiefer. Aber wie du schon richtig gesagt hast, der Ton verändert sich eigentlich nicht. Nur wie wir den Ton wahrnehmen, verschiebt sich, weil sich der Rettungswagen eben auf uns zubewegt und dann von uns wegbewegt. Und das kann man sich so vorstellen, dass die Frequenz, die der aussendet, ist konstant. Also die Wellenlänge ist eben konstant. Und wenn der losfährt, dann staucht sich sozusagen die Welle und es wird höher frequent. Und wenn der wegfährt, dann dehnt sich die Welle aus und dann wird es eben niedriger, frequenter und dann klingt das tiefer. Und genau das passiert auch im Weltall. Wenn ein Planet an seinem Stern zieht, dann bewegt der Stern sich halt ein bisschen. Und wenn der Stern eben in seiner Bewegung sich auf uns zubewegt, dann wird die Frequenz leicht höher. Und wenn der Stern sich wieder von uns wegbewegt, wird es leicht niedriger. Das heißt, wenn man eben sieht, bei einem Stern, da verändert sich das Spektrum, also das Licht, was dieser Stern aussendet, dann kann das eben Hinweis darauf sein, dass da ein Planet ist, der um diesen Stern rumkreist und eben einen Gravitationseffekt auf ihn ausübt. Genau. Und damit kann man eben die Existenz messen von Exoplaneten und auch direkt deren Masse. Das ist auch ganz praktisch bei dieser Spektrograph-Methode, bei der Radialgeschwindigkeitsmethode. Und um das nochmal abzuschließen, diese Entdeckung von Exoplaneten, es wurden bisher 5800 Exoplaneten entdeckt.
Oh wow, okay. Aber ich habe auch ehrlich gesagt überhaupt keinen Vergleich. Ob das jetzt irgendwie, ist das viel? Ist das wenig?
Ich hatte erst überlegt, dich zu fragen, ob du es schätzen willst. Aber ich glaube, also es ist, wenn man keine Ahnung hat, dann ist es so, okay, ist das viel, ist das wenig. Aber du hast ja eigentlich schon was Gutes gesagt zu dem, was Neil deGrasse Tyson gesagt hatte. Das ist nämlich eigentlich nach Berechnung, weil das Universum so riesig ist, ja Milliarden von solchen Planeten geben muss.
Ja, also dafür haben wir dann recht wenige oder sehr wenige nur entdeckt.
Dafür haben recht wenige und wir haben bislang auch noch keinen Kontakt gehabt mit irgendwelchen außerirdischen Lebensformen.
Das ist und ja so ein bisschen, nein Spaß, das ist ja so ein bisschen umstritten.
Ich möchte mich da gar nicht drauf einlassen auf diese Diskussion.
Ich auch nicht.
Ja gut.
Aber ich konnte ihn nicht stehen lassen.
Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, du hattest es schon am Anfang kurz angesprochen, ich habe es auch kurz angesprochen, das Fermi-Paradox.
Ja.
Enrico Fermi war ein Physiker, auch Quantenphysiker übrigens. Der war am Bau, der war auch am Bau der Atombombe beteiligt. Und hat während seiner Zeit in Los Alamos beim Mittagessen anscheinend, das ist so eine Story, auch eben so ein bisschen überlegt, okay, es gibt ja Milliarden von Sternen und das Universum ist unendlich groß. Und dann hat er eben auf Englisch gesagt, where is everybody? Also wo sind alle? Warum meldet sich niemand? Ja. Also jetzt gibt es mal wieder neue Schlagzeilen aus der Community der Alien-Fans. Und zwar gibt es neue Daten zu einem Planeten, der heißt K2-18b und die sind sehr interessant. Genau, dieser Planet, der wurde schon 2015 entdeckt vom Kepler-Weltraumteleskop. Das ist auch so ein Teleskop, das die Transit-Methode macht. Und dieser Planet ist 124 Lichtjahre entfernt, also schon ganz schön weit.
Ein Stück?
Also nur zur ungefähr zum Gefühl, also die Sonne ist von uns, also unsere Sonne ist von uns 8 Lichtminuten entfernt.
Okay.
Und das sind 124 Lichtjahre. Also das bedeutet, das Licht braucht 124 Jahre, um dahin zu kommen.
Da kommen wir nicht hin. Da kommen wir ohne weiteres nicht hin.
Da kommen wir ohne weiteres nicht hin. Dieser Planet umkreist einen roten Zwerg. Das ist eine Sternklasse. Also das heißt, das ist ein Stern, der ein bisschen kleiner und ein bisschen kälter ist als unsere Sonne. Der Stern heißt K2-18 und der befindet sich im Sternbild Löwe. Bist du zufällig Löwe? Das wäre richtig witzig jetzt.
Du weißt doch, was ich bin. Du weißt doch, wann ich ungefähr Geburtstag habe.
Ich bin aber schlecht mit Sternzeichen. Ja. Was ist das für ein Sternzeichen?
Ich bin ein Skorpion. Skorpion.
Okay, gut. Also ist ein bisschen kälter und kleiner als die Sonne. Deswegen, also der Orbit ist auch ein bisschen kleiner als bei der Erde, weil ein Jahr zum Beispiel auf diesem K2-18b wäre 33 Tage lang.
Ah.
Ja. Ach, also schon sehr viel kürzere Umlaufzeit als unsere Erde.
Wäre das nicht geil eigentlich, wenn ich mir so vorstelle, dann hättest du so immer so 8 Tage oder so. 8 Tage Winter, 8 Tage Frühling, 8 Tage Sommer, 8 Tage Herbst und dann geht's wieder los. Wäre irgendwie interessant.
Jeden Monat Silvester.
Das wäre viel praktischer. Dann geht das ja so schnell, dass du nie das Problem hast, dass deine Winterklamotten irgendwie dir nicht mehr gefallen oder so.
Aber ist ja auch doof, weil wenn du dann mal 2 Wochen wegfährst, dann musst du direkt Badehose und Winterjacke einpacken.
Das stimmt.
Ja. Das ist ein bisschen doof. Ja, also K2-18b ist auch größer und schwerer als die Erde. Man nennt das eine Supererde. Also für den Fall, dass es so ein Planet ist, der auch in einer habitablen Zone ist, das werde ich gleich erklären, was das ist, nennt man das eine Supererde, also ein bisschen größer und schwerer als wir. Und jetzt, warum ging das jetzt auf einmal so viral, warum ging das jetzt so ab? Mitte April kam eine Veröffentlichung raus, eine wissenschaftliche Veröffentlichung, die in ihrer Pressemitteilung, die zusammen mit dieser Veröffentlichung rausgekommen ist, gesagt hat, we show the strongest hints yet of biological activity outside the solar system. Also das sind die stärksten Hinweise, also bislang die stärksten Hinweise auf biologisches Leben außerhalb des Sonnensystems. Und das ist natürlich so, boah, Schlagzeile. Genau, und das ist halt schon ganz schön krass. Also ich meine, wir sagen ja immer, es gibt keinen Planet B. Und es ist schon wirklich, wirklich bemerkenswert, wie wenige von den Exoplaneten, die wir entdecken, überhaupt so ähnlich sind wie die Erde. Also von diesen fast 6000 Exoplaneten sind nur so Größenordnung 20 etwa so groß wie die Erde und in einer habitablen Zone. Und eine habitable Zone, das bedeutet, dass da Leben existieren kann, so wie wir es kennen. Also wir kennen natürlich nur unsere Art von Leben hier auf der Erde. Und Leben, so wie wir es kennen, das braucht Wasser in flüssiger Form. Und das ist eben das Wichtigste. Man braucht eben nicht zu kalt, weil sonst gefriert Wasser, nicht zu heiß, weil sonst verdampft alles. Und das ist eben in diesem goldenen Bereich dazwischen befinden wir uns mit der Erde glücklicherweise. Und da gibt es eben nur sehr, sehr wenige Planeten, die das auch behaupten können von sich.
Und mit Leben, wie wir es kennen, meinst du jetzt nicht nur menschliches Leben oder irgendwie Tiere, sondern auch Einzeller und sowas?
Genau, also auch so, genau, auch Einzeller, Pflänzchen, Mikroben. Also so Mikroben, alles Mögliche, genau.
Ja. Okay. Ja. Wollte ich nur nochmal klarstellen.
We welcome
jetzt nicht.
All life forms.
Life is life.
Also es gibt eigentlich immer mal wieder so einen Planet. Also vor 2 Jahren wurde auch so ein Planet entdeckt, der heißt Wolf 1069b. Die haben immer so unspektakuläre Namen. Ne? Die haben eigentlich meistens nur eine Nummer. Und da war das auch schon so ein Ding. Aber jetzt ist es schon noch mal was anderes, weil erstmal wurden 2009 auf diesem Planeten Hinweise auf Wasserdampf in der Atmosphäre entdeckt, von verschiedenen Weltraumteleskopen. Und 2023 hat ein anderes Teleskop, das James Webb Space Telescope, ich weiß nicht, ob du das kennst oder schon mal davon gehört hast, das
schon
ist
mal
ein
gehört,
neues,
ja.
neueres Teleskop, genau.
Ist das der Nachfolger? Red weiter.
Das ist so ein bisschen Nachfolger von Hubble.
Ja, doch, das wollte ich sagen. So. Oh, ich habe mir nicht getraut. Oh, ich habe gedacht, dann sagst du wieder so, nee.
Jan, Entschuldigung, was?
Hubble? Nee.
Also, ja, also, naja, ist es auch nicht so wirklich, weil James Webb ist ganz stark im Infrarotbereich, kann das sehen, also in einem Spektralbereich. Wir haben jetzt schon über Spektren gesprochen.
Den wir selber
also
nicht sehen können.
Also in einem Spektralbereich, den wir selber gar nicht sehen können, genau.
Ja.
Infrarot ist so wie Wärme oder so, das ist auch Infrarotstrahlung. Man kennt das vielleicht so, Infrarotlampen.
Ja.
Ja, wenn man mal erkältet ist.
Setzt man oder wenn man Reptilien hat.
Ja, genau. Auch gut. Für Reptilien und Erkältete. Genau, und dieses James Webb Space Teleskop hat 2023 auch Methan und Kohlendioxid entdeckt in der Atmosphäre von K2-18b. Also schon auch interesting.
Okay.
Und jetzt Mitte April, das war eben das Paper oder diese Veröffentlichung, auf die ich hingewiesen habe, da, die diese krasse Pressemitteilung gemacht haben, die haben Daten erhoben, die darauf hinweisen, dass Dimethylsulfid oder Dimethyldisulfid auf diesem Planeten oder in der Atmosphäre vorhanden ist. Und ich weiß, hatte auch keine Ahnung, was das ist.
Ja.
Aber das Einzige, was man wissen muss, ist, dass das ein Stoff ist, der auf, also zumindest auf der Erde, unser einziges System, das wir kennen, nur durch biologische Prozesse erzeugt werden kann.
Okay, und deswegen könnte es sein, dass auch auf diesem Planeten K2-18b vielleicht solche Prozesse, aka Leben, stattfindet und
genau.
Deswegen dieser Stoff da nachgewiesen wurde. Dimethylsulfid.
Genau, das ist die Idee.
Klingt ja schon erstmal so ziemlich spektakulär.
Das klingt schon erstmal ganz schön spektakulär.
Ja.
Und das wurde durch die Transitmethode und durch Spektroskopie gemessen. Also da gab es verschiedene Messungen. Aber diese eine Messung jetzt im April, das war wirklich eine Messkampagne von einer internationalen Kollaboration unter Hauptverantwortung der Universität in Cambridge. Und da gibt es so ein paar Sachen, die jetzt vielleicht nicht so ganz die so diesen Ausruf und diese Freude an diesem Ergebnis so ein bisschen dämpfen. Und zwar gibt es auch Leute, die behaupten oder die in Laborexperimenten zeigen konnten, dass dieses Dimethylsulfid auch ohne Leben erzeugt werden kann. Also das ist zwar bislang nur in so kleinen Experimenten gemacht worden, aber es gibt die Möglichkeit, dass es nicht unbedingt ein biologischer Prozess sein muss.
Mhm.
Also man kann sich das ja schon so vorstellen, das ist ein Planet, der ist 125 Lichtjahre fast von uns entfernt. Und dann, also auch das James Webb Space Teleskop ist ja nicht da vor Ort. Also das ist ja auch schon ein Stückchen entfernt.
Mhm.
Und dann muss man sich mal überlegen, wie schwach dieses Lichtsignal sein muss. Weil dieser Planet ist nicht so hell wie unsere Sonne.
Mhm.
Den sieht man auch eigentlich gar nicht so am Sternenhimmel, wenn man so hochguckt. Und da muss man sich mal vorstellen, was das für eine super kleine, super, super kleines Signal sein muss. Und da ist natürlich schwierig, so ein krasses Ergebnis rauszubekommen, weil man sieht einfach, das Signal ist halt einfach super schwach. Das heißt, eigentlich haben die nicht so eine starke, so einen super starken Hinweis gefunden und die werden jetzt natürlich noch weitere Messungen machen und dann schauen wir mal, ob sich das nochmal bestätigen lässt. Aber vielleicht dieser erste Jubelruf ein bisschen gedämpft, aber trotzdem ziemlich cooler Planet, finde ich. Und
ja,
sehr, sehr interessante Ergebnisse. Was ich jetzt noch gerne mal mit dir besprechen möchte, weil das fand ich irgendwie auch cool, so auf so eine Art drüber nachzudenken, ist, dass ja diese Kollaboration jetzt schon mit ihrer Pressemitteilung, wo sie ja gesagt haben, das ist der erste richtige Hinweis auf extraterrestrisches Leben, schon wirklich eine Sensationsmaschinerie losgetreten haben.
Ja.
Denkst du, das ist was man in der Wissenschaft überhaupt machen darf?
Also ich habe zu wenig Ahnung von dem Thema, dass ich es jetzt so richtig gut beurteilen kann.
Mhm.
Was sie ja gesagt haben, ist, es sind die stärksten bisherigen Hinweise auf biologische Aktivität außerhalb unseres Sonnensystems. Das kann ja faktisch so sein, auch wenn trotzdem viel dafür spricht, dass es irgendwie nicht durch Leben entstanden ist, sondern durch doch irgendwas anderes oder so. Aber wenn sie sagen, es sind die stärksten bisherigen Hinweise und das stimmt, dann finde ich es einfach sehr smart.
Ja.
Dann ist es so das Maximum rausgeholt, was faktisch richtig ist. Die bestmögliche Formulierung, die am meisten Aufmerksamkeit zieht, die aber faktisch richtig ist. Das fände ich sehr gut. wenn das nicht so ist, dann eben nicht. Aber deswegen, ich kenne mich nicht gut genug damit aus. Es kann entweder sehr, sehr gute Wissenschaftskommunikation sein oder sehr schlechte, beziehungsweise, schlechte, reißerische.
Das finde ich sehr gut, dass du es sagst. Ich habe das auch so gedacht. Also es ist natürlich eine krasse Aussage, aber sie sagen ja auch nur Hinweise auf. Ja. Also und da es vorher noch diese Hinweise gar nicht gab.
Ja.
Vielleicht, also ich bin mir auch nicht so sicher, aber so wie ich das verstanden habe, gab es vorher noch nicht diese Hinweise auf einem anderen Exoplaneten. Dann stimmt das ja schon, selbst wenn die Sicherheit, mit der sie jetzt diese Daten versehen konnten, jetzt nicht eigentlich nicht diesen Threshold, also diese Grenze übersteigt, die normalerweise eine Grenze wäre für das ist jetzt so. Aber ich finde es irgendwie schön, dass es dafür gesorgt hat, dass eine mediale Aufmerksamkeit genossen hat, die sonst, glaube ich, für solche Paper, solche Veröffentlichungen nicht unbedingt normal ist.
Das ist doch so wie Klonen auch irgendwie so ein Dauerbrenner. Finden Leute immer geil. So außerirdisches Leben, Klonen, das sind ja irgendwie so Themen, wo man sich ja auch so ein bisschen fragen kann, warum machen wir das eigentlich genau? Also bei Klonen ist dann noch so ein bisschen so, weil du halt irgendwelche Organe nachzüchten möchtest vielleicht. Aber ich glaube, viel läuft auch einfach, weil du es machen kannst. Und ich glaube, es wäre auch einfach geil, außerirdisches Leben zu entdecken, oder?
Ja, voll. Aber auch ein bisschen spooky.
Auch ein bisschen spooky. Aber
bei Klonen denke ich immer, hey, aber wir hatten ja schon Dolly. Also was kann der noch besser? Also da haben sie auch ein ganzes Schaf gemacht.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, voll.
Und jetzt sind wir immer noch so am Rumkrebsen irgendwie.
Ich glaube, mit ähnlichen Techniken kannst du halt vielleicht irgendwann auch alte, schon ausgestorbene Tiere wieder sozusagen züchten. Sowas ist abgefahren. Also kannst halt quasi Mammuts züchten oder...
Aber gab es das nicht? Das gab es doch vor kurzem auch, diese...
Ja, das waren Wölfe.
Das waren diese Wölfe, die bei Game of Thrones vorkommen.
Schattenwölfe, ja.
Genau, also das ist ja passiert.
Das war aber auch umstritten, ob das wirklich eine ausgestorbene Wolfsart ist, die sie da genetisch erzeugt haben, oder ob sie einfach nur ein bisschen von dem genetischen Material von dieser ausgestorbenen Wolfsart in das Genom von Grauwölfen, also die heute noch leben, eingepflanzt haben und dann im Prinzip einfach nur so einen leicht veränderten Grauwolf gezüchtet haben, der halt optisch so aussieht wie die ausgestorbene Art, aber eigentlich genetisch gesehen nichts Neues oder nichts krass Neues ist. So. Also auch da, das war wieder sowas, was kritisiert wurde dafür, wie es kommuniziert wurde. Da sind wir so ein bisschen vielleicht bei einem ähnlichen Fall jetzt hier mit diesem Exoplaneten. Es wird dann so riesig aufgemacht, steht überall in den Nachrichten und dann kommt irgendwie so raus, naja, wie dem auch sei. Die Frage ist ja jetzt, wann wissen wir denn mehr? Wann können wir denn damit rechnen, Bescheid zu wissen, ob das jetzt wirklich ein bewohnbarer, also nicht für uns bewohnbar, aber ob es da Leben gibt auf diesem Planeten?
Das kann, also es wird auf jeden Fall noch so 1 bis 2 Jahre dauern, denn es gibt zwar einige Teleskope und auch Weltraumteleskope, die sich das anschauen können, aber diese Zeit von diesen Teleskopen ist natürlich begrenzt. Also viele Leute wollen da Beobachtungszeiten haben und das muss man sich eben einteilen. Aber ich denke, dadurch, dass das jetzt auch so eine Sensation war, wird wahrscheinlich schon ein bisschen früher da auch Experimentzeit frei. Und ich denke, das wird vielleicht noch so ein Jahr dauern, mindestens.
Okay.
Ja.
Also Leute, bleibt stay tuned.
Ja.
Im Jahr machen wir eine Update-Folge.
Ja, genau. Glaubst du dran, Jan? Also glaubst du, dass da was Positives rauskommt?
Nee.
Gut, das war schön. Schöne Folge.
Also ich bin grundsätzlich immer skeptisch bei solchen Sachen. Das liegt aber auch einfach daran, dass es schon so oft so war, dass sowas irgendwie so groß angekündigt wurde. Und dann hieß es halt, doch nicht. Und das Ding ist halt, wenn das jetzt sich bestätigen würde, dann wäre das ja so abgefahren, dass ich mir das nicht mehr vorstellen kann irgendwie. Also das ist dann sowas, was ich mir nicht mehr vorstellen kann. Das sprengt dann so meine bisherige Weltsicht.
Aber du hast doch gesagt, du glaubst an Aliens.
Ja, das ist doch jetzt aber glauben und jetzt so wirklich, die haben da einfach einen Planeten gefunden, da gibt es Leben. Das wär so krass, dass ich allein deswegen schon irgendwie nicht daran glaube, weil das irgendwie so weird wäre. Ja, da gibt es jetzt Leben. Also da gibt es jetzt so Zellen und so ein bisschen größere Tiere, so Mehrzeller. Weiß nicht, ob die dann Tiere heißen. Aber so, da gibt es einfach, da so leben. Können wir vielleicht irgendwann hin oder können wir vielleicht irgendwann sehen? Das wäre doch total abgefahren.
Das wäre super abgefahren.
Ja.
Wäre doch cool.
Also ich würde es gerne glauben, aber ich bin schon eher skeptisch. Und du?
Okay. Ja, ich glaube, es könnte schon sein. Also irgendwann muss es ja mal passieren. Ne?
Nee, das
stimmt. Neil deGrasse Tyson hat es ja gesagt.
Nicht, dass es
ich glaube alles, was Neil deGrasse Tyson sagt. Also sorry.
Naja, wenn es geht, muss es ja irgendwann passieren. Ja, also du glaubst, dass du hast ja schon mal gesagt, du bist ja eine optimistische Maus.
Ich bin eine optimistische Maus.
Du hast aber
Maus,
auch gesagt, du bist dann immer enttäuscht, wenn es nicht so kommt, wie du denkst.
Immer. Ich bin auch eine enttäuschte Maus.
Perfekt. Naja, auf jeden Fall total spannend. Vielen, vielen Dank für diesen kleinen, faszinierenden Ausflug in weit entfernte Galaxien außerhalb unseres Sonnensystems. Fand ich total spannend.
Ja, gerne.
Euch vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert gerne unseren Podcast Was los Wissenschaft, um keine Folge mehr zu verpassen. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge. Natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Und das wäre echt super, wenn ihr uns eine Sternebewertung schenken könnt. Viele wissen gar nicht, dass es geht. Das ist super easy. Ihr helft uns damit. Ihr pusht den Algorithmus. Wir freuen uns total. Das wäre ganz, ganz supi. Schaut auch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei, auf dem vom Podcast, auf Lisas und auch auf meinem. Das findet ihr alles wie immer in den Shownotes. Und ganz zum Schluss, wie immer, wenn ihr Themenwünsche habt oder Feedback dalassen wollt, dann schreibt uns gerne in den Kommentaren. Tschüssi, vielen Dank.
Ciao. Ja, gerne.